Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Immer mehr Menschen in Deutschland fühlen sich einsam. Nicht nur an den Feiertagen, aber besonders dann, wenn Familien und Freunde zu besonderen Anlässen zusammenkommen. Mein heutiger Gast lädt gemeinsam mit seiner Familie an Heiligabend bis zu 180 Einsame gegenüber zu sich ein. Herzlich willkommen, Kai Nachtigall.
Hi André, schön bei dir zu sein.
Ja, lieber Kai, du bist 25 Jahre jung, du wohnst im Berliner Stadtbezirk Pankow, du studierst auf Lehramt Sport und Sonderpädagogik. Nun ist es ja so, dass viele Menschen durch ihren Beruf, durch ihre Karriere vereinsamen, sie werden verlassen, sie haben geliebte Menschen verloren. Seit wann beschäftigst du dich mit diesem Gesellschaftsproblem?
Ja, das ist eine starke Frage. Also ich weiß nicht, wann die bewusste Auseinandersetzung damit kam. Also man merkt ja selber, einmal hat man sich auf der individuellen Ebene, ist man immer damit mal auseinandergesetzt, dass man sich auch mal einsam fühlt. Aber dann merkt man auch, wenn man, ich sag mal, an Empathie gewinnt, dass das anderen Menschen ja auch so geht. Und ich durfte die Ehre haben, bei meinen Eltern mit aufzuwachsen, die schon relativ früh, noch bevor es mich gab, mit der Gala angefangen haben. Und so bin ich da quasi drin reingewachsen, der Gala, die du vorhin angesprochen hattest, wo wir einfach merken, hey, es gibt so viele Menschen, die einsam sind, aber wir das mit unseren Fassaden, durch unseren Job, durch unser ständiges Tun einfach verdeckt bekommen und man daher ja ganz häufig einfach einsam ist, aber das nach außen gar nicht so gezeigt wird.
Die Idee entstand 1992.
Genau, ja. Und ich bin 97 geboren.
Wahnsinn. Also das hat dein Vater, auf den wir später auch noch zu sprechen kommen, initiiert. Das ist ein Abend, an dem dann auch Braten serviert werden, Live-Musik, Theater aufgeführt. Es gibt auch eine Weihnachtsrede.
Genau, also wir machen das besonders so, dass es einfach ein richtig schön weihnachtlich, festlicher Abend ist, wo man sich wohlfühlt, wo man neue Leute kennenlernen kann, wo es aber auch, ich sag mal, einfach schön ist, man kommt in Abendkleidung, Abendgarderobe, Anzug und es ist einfach wirklich ein sehr besonderes Fest, ja.
Also deine Familie organisiert diese Heiligabendgala, so heißt sie auch offiziell, für alle, die sonst an den Feiertagen einsam sind, weil sie keine Angehörigen mehr haben oder auch, ja, es kommt leider auch oft vor, zerstritten sind oder eben einfach alleine leben. Wer kommt denn da zu euch?
Ja, also wir haben zu finden uns vielleicht nochmal vorweg ist unter heiligabendgala.de kann man uns finden und sich da auch anmelden für dieses Jahr auch. Und unsere Zielgruppe sind vor allem Leute in unterschiedlichen Bereichen, die berufstätig sind. Also es gibt total tolle Veranstaltungen auch für Obdachlose oder für Menschen, die sehr bedürftig sind.
Von Frank Zander.
Genau, sehr zu empfehlen. Da waren wir unter anderem auch schon als Helfer dabei. Aber was wir gesagt haben, es gibt auch Menschen, die einfach, weiß nicht, da sind die Eltern geschieden und man wäre sonst irgendwie alleine mit Mama oder mit Papa in der Einzimmerwohnung und da fühlt man sich dann doch irgendwie, ist es ein komisches Gefühl, Weihnachten zu sein. Vielleicht ist ein Angehöriger gerade verstorben, der lange Ehepartner ist vor kurzem verstorben. Wir hatten auch Leute dabei, wo tatsächlich die Eltern einfach gestritten waren und da hat die Tochter alle drei angemeldet und dann hatten sie ein total versöhnliches und schönes Weihnachten. Also man kann als Familie kommen, alleinerziehende Mütter oder Eltern sind ganz häufig dabei. Deswegen haben wir auch ein Kinderprogramm. Es sind aber auch Studenten dabei, die vielleicht ein Auslandssemester machen und der Weg zurück in die Heimat einfach zu teuer wäre, es nicht geht und dann wären sie Weihnachten alleine hier. Und da haben wir gesagt, genau für diese Menschen, die einfach einsam sind, die vielleicht Weihnachten sonst alleine feiern würden, für die wollen wir diese Gala veranstalten.
Und gibt es da Schwerpunkt, also alterstechnisch einen Schwerpunkt bei euch? Was ich jetzt gehört habe, das ist vom Studenten bis zum Senior ist alles dabei. Sind das eher die Älteren gegenüber oder vor allem auch jüngere Menschen, die sich aus Gründen, die wir jetzt nicht näher kennen, einfach einen schönen Abend dann bei euch auch gönnen möchten? Studenten, die vielleicht niemanden kennen, neu in der Stadt sind.
Ja, also die Gruppe ist sehr heterogen. Also wir sind sehr, sehr unterschiedlich auch von der Altersspanne. Da haben wir, was du sagst, vom Studenten bis zum Senior. Wir gucken dann, wir machen es auch tatsächlich so, dass wir uns die Zeit nehmen und eine Tischordnung machen, dass man einen fest zugewiesenen Platz hat, dann ist man nicht so in dieser peinlichen Augen oder komischen Moment, wo muss ich mich jetzt hinsetzen, sondern wir haben meistens auch Kellner, die einen zum Platz bringen und da überlegen wir uns, was passt auch einfach gruppendynamisch vom Tisch, dass da einfach Menschen sind, die in der Altersspanne ähnlich sind oder wenn da zwei Alleinerziehende sind, dann kommen die zusammen am Tisch, dass man einfach jemanden hat, mit dem man sich auch an dem Abend auch gut austauschen kann.
Und ihr habt im vergangenen Jahr 2022 in einer Kirche, glaube ich, gefeiert, in Pankow, Church to Go.
Genau. Das ist die Gemeinde, in die ich auch selber gehe.
Wunderbar. Und Das Motto gemeinsam statt einsam, das trifft durchaus zu. Das ist eine Veranstaltung, die über einige Stunden geht.
Genau, also der Einlass ist meistens so um 18, 18.30 Uhr, um 19 Uhr fangen wir an. Und dann haben wir ein buntes Abendprogramm. Wir haben, das Tolle ist, die ganze Veranstaltung ist so gut wie kostenlos. Also der Einlass ist kostenlos, denn es läuft alles über Sponsoring. Wir haben ganz, ganz tolle Sponsoren über Jahre auch schon. Einer, den ich da mal hervorheben möchte, ist Käfer, der Caterer vom Bundestag, der uns seit langer Zeit unterstützt und Gänse und Klöße liefert, die wir dann alle frisch zubereiten. Und das ist einfach wirklich eine ganz besondere Zeit. Und dann feiern wir meistens so bis 22, 22.30 Uhr, manchmal auch bis 23 Uhr, je nachdem, wie ausgelassen das wird.
Ja, ohne starke Partner geht das auch nicht. Ja. Und das Thema Sponsoring ist wahrscheinlich auch nicht einfacher geworden in den vergangenen Jahren.
Ja, also wenn einer der Zuhörer hier vielleicht sagt, Mensch, das wollen wir unterstützen, dann darf sich natürlich auch sehr gern bei uns melden. Wir wollen natürlich die Leute, die vor Ort sind, einfach bestmöglichst verwöhnen. Und wir hatten jetzt vom letzten Jahr wirklich ganz, ganz tolle Rückmeldung bekommen, weil wir sehr viel auch einfach an Helfern haben, ehrenamtlichen Begleitern über den Abend, die das Ganze mit unterstützen, was einfach eine sehr große Hilfe ist.
Mhm. Du hast ja bereits als Kind und Jugendlicher mit deinen beiden Geschwistern mitgeholfen, wenn dein Vater, Werner heißt er, Pastor einer evangelischen Freikirche, das Fest vorbereitet hat. 2022 warst du dann das erste Mal selbst mit deiner Frau, sie heißt Katrin, für das Ausrichten der Feier verantwortlich. Wie viel Vorbereitung ist da notwendig? Also wer hilft da alles mit? Wie viel Zeit bringt ihr hierfür auf?
Das ist kann ich gar nicht so auf die Stunde genau runterrechnen. Es sind aber auf jeden Fall einige Monate. Also wir fangen meistens in den nächsten Monaten an zu planen, was die Location angeht. Wir hatten jetzt nämlich das letzte Jahr, 22, das erste Mal auf der alten Fasanerie in Lübars gefeiert mit unserer Location. Wir waren eine Zeit lang aber auch im Hotel Interconti vor einigen Jahren in den Tegeler Seeterrassen und wir sind immer so auf der Suche nach einer Location, die das gut mit abdecken kann, die natürlich am besten auch gesponsert wird. Und dann bedarf es viel Vorbereitung, Sponsoren anrufen, die Organisation, die Tischabende, also was immer einer besonderen Augenblicke ist dann, wenn wir die Tischordnung machen, da sitzt dann meistens, jetzt auch im letzten Jahr meine Mutter, ja, saß mit meiner Frau zusammen und dann haben die da bislang in die Nacht mit tollen Helfern die Sitzordnung gemacht, holen sich meistens einen Döner dabei, der früh, ja, ein guter Start in das die Weihnachtszeit. Das ist
in Berlin kein Problem, Döner zu organisieren.
Ja.
Also das macht ihr alles ehrenamtlich, oder?
Genau, also teils, also ja, ich mache viel ehrenamtlich, meine Frau ist mit auch in dem Gemeindewerk mit angestellt, in dem wir, von dem das auch ausgeht und da läuft das meiste aber eigentlich auch zeitlich ehrenamtlich nach der Arbeit.
Okay, und wer dabei sein möchte, der Eintritt und das Essen sind, soviel ich weiß, frei, bezahlt werden müssen nur die Getränke.
Genau, weil die Getränke sind auch bislang das, was wir, worüber wir die Umkosten machen, weil wir dann doch häufig nicht alles gesponsert kriegen, also die Getränke ja, kaufen wir selber, die Location bedarf dann auch meistens einfach eine Energiepauschale. Und um die Kosten einfach umzudecken, wir haben noch nie, glaube ich, wirklich einen Gewinn erzeugt, aber wir sind immer ganz gut bei der glatten Null gelandet.
Ja, das ist ja oft so bei Vereinen oder bei Initiativen. Ich hatte kürzlich Jacqueline Boy bei mir, Initiatorin von Kinderschutz Engel e.V. seit vielen Jahren und die sich auch mit einem tollen Team seit geraumer Zeit da um viele Kinder in Berlin und Brandenburg kümmert. Und die hatte auch ähnliche Probleme. Ja. Man muss jedes Jahr um neue Sponsoren kämpfen. Die Zeiten sind schwieriger geworden. Deswegen, es ist toll, dass ihr dann auch, ihr lest, glaube ich, auch für eure Gäste Weihnachtsgeschichten vor, ihr singt zusammen, ihr bereitet Spiele vor, damit man sich kennenlernt, die gegenüber sich kennenlernen. Da muss niemand Angst haben, dass er alleine bleibt. Entstehen an solchen Abenden auch Freundschaften?
Auf jeden Fall. Also das ist auch einer unserer Anliegen, dass wir auch selber mit den Menschen vor Ort einfach Freundschaften entwickeln und Bekanntschaften entwickeln, dass wir das, weil einsam ist man, häufig wird es deutlich an Weihnachten und vor allem an Heiligabend, aber man ist es dann ja auch doch häufig über das ganze Jahr. Und wir haben bewusst deswegen auch das letzte Mal in Pankow gefeiert, damit wirklich die Leute dort hinkommen und wir sie weiter kennenlernen können und auch uns danach treffen. Wir haben uns mit einigen Gästen im Laufe des Jahres nochmal kennengelernt und ja, sind so immer noch im Kontakt und wir haben auch von anderen mitbekommen, die haben dann noch an der Gala eine WhatsApp-Gruppe getroffen, weil die festgestellt haben, ach Mensch, wir sind irgendwie quasi fast Arbeitskollegen, nicht nur nicht im selben Betrieb, aber haben den gleichen Job und dadurch sind gute Freundschaften entstanden.
Nun wirst du, lieber Kai, und das darf ich ganz offiziell erwähnen, in wenigen Wochen zum ersten Mal Vater. Herzlichen Glückwunsch schon mal vorab.
Danke, ich freue mich auf die, Veränderung, auf die man sich am wenigsten vorbereiten kann.
Ja, wohl wahr. Bei Kindern zeigt sich ja Einsamkeit bis zum 5. Lebensjahr in der Angst, von den Eltern oder auch von den engsten Bezugspersonen verlassen zu werden. Hast du in deiner Kindheit selbst solche Momente verspürt?
Ja, auf jeden Fall. Es waren Momente, wo man sich dann gefragt hat, hey, also ist man alleine, man schläft dann irgendwie abends ins Bett ein und es kommt so dieses Gefühl der Einsamkeit über einen, wo man sich fragt, hey, wie gehe ich damit um? Und da war ein ganz großer Bestandteil, was mir geholfen hat, mein Glaube. Zu wissen, dass ich halt nicht alleine bin, sondern dass es einen Gott gibt, der mich liebt und dass Jesus für einfach immer bei mir ist und in mir lebt. Und einer meiner einschneidendsten Augenblicken war tatsächlich auch am Heiligabend. Da war ich nämlich im Ausland. Da war ich damals 17 Jahre alt und war Heiligabend alleine und hatte diese Erfahrung tatsächlich auch direkt am eigenen Körper gespürt und habe mich gedacht, boah, krass, meine ganze Familie feiert jetzt wieder schön mit der Gala und ich bin alleine weit weg im Ausland. Und ich habe dann angefangen zu beten und habe dann einfach Jesus eingeladen, Jesus, komm jetzt her, komm in mein Herz. Und das hat mir ganz, ganz viel Frieden gegeben.
Ja, der Glaube, der hilft in solchen Momenten oft. Leider ist Einsamkeit ja immer noch ein Tabuthema. Sprichst du darüber auch mit Freunden oder ist das etwas, was du für dich behältst?
Also ich merke es, in der Gesellschaft wird es schnell verschwiegen. Man behält es dann doch eher auf den oberflächlichen Themen, wie ist das Wetter oder man redet gern über den Sport. Aber über das persönliche Erleben reden weniger und es fällt einem sehr, sehr schwer. Deswegen ist es uns so wichtig, darüber zu reden, den Menschen zu helfen, da zu sein, auch wenn sie vielleicht Dinge noch nicht so formulieren können, ihnen einfach diese Möglichkeit zu geben, ja, da gegenzuwirken und den Glauben und einfach diese Gemeinschaft erfahrbar zu machen.
Gehen Frauen damit eigentlich anders um als Männer?
Oh, das weiß ich nicht. Ich kann ja von mir reden. Also ich merke es bei mir und meiner Frau. Der Umgang ist auf jeden Fall unterschiedlich. Wie das jetzt statistisch ist, das wäre auf jeden Fall mal, ob es da Studien gibt, eine spannende Frage.
Ja.
Müssen wir mal recherchieren.
Durchaus. Du studierst ja Lehramt, Sport, Sonderpädagogik, beschäftigst dich also täglich auch mit Kindern und Jugendlichen, für die ein sogenannter besonderer bzw. sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde. Wie sehr können Sport und Bewegung gegen Einsamkeit helfen?
Ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil. Einsamkeit ist, ich sag mal, kann subjektiv wahrgenommen werden. Man ist, ich meine, das kennst du wahrscheinlich gut auch, André, wir leben hier in der Stadt Berlin, einer der größten Metropolen in Deutschland. Und trotzdem kann man sich unter so vielen Millionen von Menschen sehr einsam fühlen.
Ja.
Und da man kann auch im Sportverein sich einsam fühlen. Ich glaube, da ist es Sport und Bewegung ein super Mittel, Gemeinsamkeiten zu haben. Und ich finde aber für mich auch persönlich, ist der entscheidende Schlüssel gegen Einsamkeit tatsächlich dieser Glaube. Weil man, egal in welcher Situation man ist, ob man alleine ist, ob man unter Millionen von Leuten gerade im Verkehr drin steckt, wo auch immer, ist Jesus immer ganz nah bei mir. Und das ist was, was mir ganz, ganz viel Kraft gibt. Und ich glaube, jeder Mensch wirklich auch in seinem Leben erfahren kann.
Das hat dir, glaube ich, auch geholfen bei deiner Ausbildung zum Erzieher, die du absolviert hast. Die werden ja händeringend gesucht in ganz Deutschland. Heute haben ja nicht nur Mütter, sondern auch Väter den Wunsch, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Wie hat sich der Beruf verändert und warum arbeitest du nicht mehr als Erzieher?
Genau, also bei mir ist es so ein bisschen, ich spule mal zurück, ging es schon in meine Kindheit rein. Tatsächlich war bei mir die Schulzeit schon damals keine einfache Zeit. Also ich bin in die Schule gegangen, war eher der Außenseiter, war tatsächlich auch eher ein Mobbingopfer und wurde von vielen eher gehänselt und habe in der Zeit, waren es Momente auch, wo Lehrer gesehen haben, wie ich gehänselt wurde und sind aus dem Raum gegangen und waren damit völlig überfordert. Und ich habe damals gedacht, boah, da muss man doch was ändern. Also ich kann, dass ich mir gerade nicht helfen kann, das verstehe ich, aber du als Fachkraft solltest doch dafür qualifiziert sein. Mhm. Und habe dann schon immer den Wunsch gehabt, Kindern und Schülern zu helfen. Und was mir nämlich dabei auch wieder geholfen hat, ist schon wieder wirklich der Glaube, weil ich Jesus ganz persönlich in mein Leben eingeladen habe, in allen Momenten da zu sein. Und das gibt mir so viel Kraft und so viel Halt und so viel Sicherheit. Und daraufhin habe ich dann mein Abi gemacht und habe festgestellt, dass ich parallel zu meinem Abi die Ausbildung machen kann als Erzieher und fand die Möglichkeit super wichtig und genial, mich darin schon zu qualifizieren, Berufserfahrung zu sammeln und habe erlebt, weil bei uns war das ganz besonders, wir waren, glaube ich, 26 Schüler, und davon tatsächlich auch 10 Männer. Also es waren dann auch schon einige Männer dabei, die auch in dem Beruf tätig sind. Und ich habe dann selber 2 bis 3 Jahre in dem Bereich gearbeitet und merke, wie anspruchsvoll er ist und der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich mich damals dann aber entschieden habe, doch noch auf Lehramt zu studieren und weiter in diese spezielle Förderung zu gehen und zu gucken, hey, was brauchen Kinder, was brauchen Jugendliche, um gefördert zu werden.
Da hat sich ja auch einiges getan. Man ist ja inzwischen weg von der reinen Betreuung wie Essen geben, schlafen legen oder auch beschäftigen, hin zu einer gezielten Bildungsförderung der Kinder.
Ja, und das ist genau der Anreiz für mich. Ich mag es nicht nur zu betreuen, sondern zu gucken, was bedarf es bei dem Einzelnen, weil völlig egal, in welchem System man ist, ob man im Bildungssystem ist, Gesundheitssystem, ich glaube, der entscheidende Faktor ist immer die Person, die es umsetzt, die Pflegekraft, der Erzieher, der Lehrer, völlig egal, was man vom Bildungssystem hält, ein guter Lehrer bleibt doch in Erinnerung, ja. Völlig egal, was man vom Gesundheitssystem hält, wenn die Pflegekraft auf der Station herzlich ist, das macht einen großen Unterschied.
Du bist schon lange ehrenamtlich aktiv, du engagierst dich in der Gemeindearbeit, bei Jugendfreizeiten, aber auch eben für sogenannte intensivpädagogische Angebote. Was darf ich darunter verstehen?
Ja, das sind Menschen oder Kinder und Jugendliche, die einfach emotional sehr vernachlässigt wurden oder große Defizite haben. Und da schauen wir, wie man denen konkret helfen kann, wie man denen begleiten kann, was für Bedürfnisse sie haben. Wir lieben es, uns in Familienmittel zu investieren. Wir hatten einmal auch eine alleinerziehende Mutter, die hatte zum Beispiel 6 Kinder, welche sehr verhaltensauffällig waren. Und da haben wir Angebote geschaffen, da haben wir ihr die Tagesstruktur mit aufgebaut für sie, um den Kindern zu begleiten und zu fördern.
Mhm. So, das ist jetzt ein weiter Sprung. Wir kommen nämlich jetzt von unserem schönen Deutschland in die Ukraine, einem Land, das eben auch seit Februar 2022 sich gegen Angriffe aus Russland wehrt. Du bist im Januar 2023 in die Ukraine gereist, nach Cherson, ins Kriegsgebiet. Wie kam es dazu und welche Eindrücke hast du mit nach Hause genommen?
Ja, also es war eine sehr intensive und sehr besondere Zeit, vor allem in der Reflexion danach. Also vor Ort war es dann häufig so, dass man eher alles so wahrgenommen hat und im Nachhinein, wenn man die ganzen Eindrücke so sortiert hat, das irgendwie im Nachhinein noch intensiverer wurde als in dem Moment. Wir sind hingegangen, wir haben ein Team vor Ort, was wir auch unterstützen, auch verschiedene Gemeinden, die Flüchtlinge aufnehmen, die Soldaten mit Essen versorgen, die Menschen, die noch in der Stadt wohnen, noch mit Essen versorgen. Und da sind wir hin, haben Spenden gesammelt. In Freundeskreisen, im Freundeskreis haben wir da Spenden gesammelt und haben das dann den Leuten dort vor Ort gebracht, haben das zum orthodoxen Weihnachten nämlich da, haben dann nämlich auch die Kinder mit beschenkt, hatten dort Essenspakete ausgeteilt, sind dann direkt nach Cherson gefahren, was ganz besonders war. Da sind die Raketen wirklich übereingeflogen und man konnte wirklich nicht mal bis 10 zählen, da ist die nächste Rakete schon übereingeflogen. Man hat sie nicht gesehen, aber doch deutlich gehört, da wie das Abwehrsystem die dann vom Himmel geholt hat. Und das war schon eine sehr bedrückende Atmosphäre. Und trotzdem waren in der Stadt noch weitere, ich glaube damals, als ich da war, noch 70.000 Einwohner in der Stadt, die weiter bombardiert wurde, die aus russischer Gefangenschaft damals befreit wurde. Und da sind wir hin und haben den Ukrainern vor Ort Hoffnung gebracht, weil wir glauben, der größte Frieden ist nicht nur ein politischer Frieden, sondern auch in so einer Situation kann man einen tiefen Frieden in seinem Herzen finden.
Hm. Wie viel Angst schwingt da mit?
Es ging, weil für mich, ich hatte ein Ziel und ich wusste, dass Gott mich versorgen wird und beschützen wird, weil ich dort den Leuten auch dienen möchte, war das eher, wo ich bereit war, wir die Risiken ganz klar abgewägt haben. Wir haben mit den Koordinatoren vor Ort gesprochen, dass wir uns nicht in akute Lebensgefahr begeben, sondern wir sind also gefährlich ist es. Es kann, blöderweise immer was passieren. Das wussten wir, aber wir sind nicht direkt in ein bombardiertes Haus gefahren, sondern in die Stadt, wo wir wussten, es besteht die Möglichkeit, aber wir haben uns so immer sicher verhalten. Wir waren mit einer privaten Militärorganisation, sind wir da durchgefahren worden, waren eigentlich selten so auf der Straße, weil man nicht viel freilaufen darf. Also wir haben das Risiko einfach versucht zu mildern und das war da die Angst tatsächlich bei mir relativ gering.
Mhm. Du bist insgesamt viel in der Welt unterwegs. Du besuchtest Sri Lanka, Thailand, die Malediven, Portugal, Spanien. Du hast aber auch 6 Monate in den USA gelebt.
Genau, da bin ich hingeflogen. war bei einer Organisation, die nennt sich Jugend mit einer Mission. Da war ich damals 17 Jahre alt, was für mich eine spannende Erfahrung war. Mit 17 Jahren, das war vor meinem Abitur, bin ich nach Amerika. Ich habe nicht gesagt, die Schule hat mir nicht so gut Englisch vermittelt. Ich will das mal bei Native Speakern tun und brauche dafür einen Ort, wo wenig Deutsche sind, damit ich mich nicht verstecken kann. Genau, und bin damals dann nach Amerika gegangen, war für 3 Monate in Kansas City, also direkt im Mitte Amerika. Mhm. Und dort wurden wir dann vorbereitet auf einen Einsatz, den wir in Indien hatten. Und dann sind wir, also die Organisation, das muss man sich so vorstellen, kann man sich aus aller Welt anmelden und dann wird man darin geschult und hat einen Einsatzort, der einem zugeteilt wird. Wir sind nach Indien geflogen und sind mit dem Team nach Indien, haben dort Leuten vor Ort geholfen, haben eine Organisation unterstützt, die Nähkurse anbietet, die den Leuten dort Essen bringt. Und dort sind wir hin und haben viel einfach von einer großen Hoffnung erzählt und den Leuten praktisch geholfen. Und nach der Zeit von Indien, nach Indien bin ich wieder zurück nach Amerika, habe da einfach noch ein bisschen weiter die Kultur erlebt und die Sprache gelernt.
Du hast 3 Monate in Indien verbracht, du warst aber auch 2 Monate in Irland.
Damit war ich damals, im Zuge meiner Ausbildung habe ich ja ein Praktikum gemacht für 2 Monate. Und hatte damals den heißen Sommer, als es hier in Berlin so um die 42 Grad wurde.
Ganz normal in Spanien.
Ganz normal in Spanien.
Herbst.
Genau. Ist es in Irland, war es perfekte Temperatur. Wir waren so bei 28 Grad. Lustigerweise hatte ich in Irland da Spanier, mit denen ich gearbeitet habe. Und denen waren 28 Grad zu heiß. Und die meinten, die sind aus Spanien geflohen nach Irland in der Hoffnung, dass es kalt wird. Und dann hatten sie den heißen Sommer erwischt.
Das hört man ja oft. Und nächste Woche geht es für dich nach Kolumbien und nach Israel.
Genau. Also ich bin nächste Woche in Kolumbien. Die Woche drauf fliege ich nach Israel, auch dort wieder, um den Leuten vor Ort einfach eine Hoffnung mitzugeben und auch zu erzählen, wie wertvoll es ist, einen persönlichen Glauben zu erfahren, weil wir glauben, es geht gar nicht nur um die Institution Kirche, sondern Glaube kann erfahrbar werden. Und ich glaube, dass Gott immer für viele so schnell assoziiert wird mit Kirche und Religion, und uns geht es gar nicht um eine Religion, sondern diese persönliche Erlebnis vom Glauben, dass Jesus auf diese Welt kam, für all unsere Schuld gestorben ist, er auferstanden ist und lebt. Und ich kann mich quasi einfach entscheiden, dass auch in meinem Leben, dass Jesus wie so eine Art in mein Leben kommt. Und das ist für mich die wertvollste Beziehung. Das weiß ich von vielen, wie das ihr Leben verändert hat. Und da wollen wir Christen auch einfach trainieren, wie man davon entspannt erzählen kann, ohne Leute zu etwas zwingen oder einen Vertrag unterschreiben zu müssen oder in die Kirche zu zerren, sage ich mal. Ja. Sondern ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist, indem jeder Mensch diese Erfahrung auch selber macht und diese Entscheidung selber trifft, für sich Jesus kennenlernen zu wollen.
Da bin ich bei der Vorbereitung auf unser Gespräch auch hängen geblieben. Und zwar habe ich ein Interview deines Vaters gelesen. Der sagte einmal, für mich war Gott der Inbegriff der Langeweile. Und dann gab es aber später ein Erlebnis, das mich echt berührt hat. Und zwar ist er in Südafrika auf einer Straße einer Kuh ausgewichen und knallte bei 120 km/h Stunde in einen mit Beton vollgeladenen, ich glaube 32 Tonnen, LKW. Dein Vater überlebte diesen Unfall unversehrt. Was macht das mit einem? Das ist noch nicht so lange her.
Ja, mein Vater meinte damals, als er in der Jugend war, es gab 3 Dinge, die er nicht mochte. Und das Schlimmste davon war die Kirche. Und da hatte er eine sehr intensive Erfahrung und hat gemerkt, dass es gar nicht um die Kirche geht, sondern hat sich dann tatsächlich auch einfach selber für den Glauben entschieden und hat dann den Weg als Pastor eingeschlagen. Und dann kam ich irgendwann auf die Welt und dann war er nach vielen Jahren auch in Südafrika, von dem Erlebnis, was du berichtet hast.
Ja.
Da war ich weiß gar nicht mehr, wie alt das war, es war jetzt vor einigen Jahren. Das bringt einem natürlich, ich sag mal, das lässt einen als Familie auf der einen Seite nochmal enger rücken. Als Papa dann vom Flughafen kam, standen wir, glaube ich, alle mit so einem Schild dort, haben ihn sofort eine Nachricht geschickt. Das ist natürlich eine sehr intensive Erfahrung. Und gleichzeitig merken wir, wie uns dieser Glaube einfach ganz viel Halt in so einer schweren Situation gibt. Es gibt viele Fragen, die ich auch nicht beantworten kann. Warum? Diese Frage warum ist ja immer sehr präsent. Ich habe nicht auf alles eine Antwort, warum Dinge passieren, aber ich erlebe, wie Gott der größte Trost und der größte Halt ist in Situationen, wo man hilflos ist, wo man einfach aus eigener Kraft nicht mehr weiter weiß. Und auch das war genau so eine Situation. Man kriegt eine Nachricht, boah, wir hatten einen drastischen Unfall in Südafrika. Man hat erstmal noch nicht viele so Informationen. Und ich merke, wie auf einmal ein Frieden in mein Herz kommt, wo ich weiß, okay, Jesus ist mit ihm und wird ihn in diesen Zeiten noch begleiten.
Aber Pastor war nie ein Lebenstraum von dir, oder?
Von mir war es nicht. Deswegen studiere ich auch aktuell auf Lehramt, weil ich es mag, auch direkt an den Menschen dann in der Schule einfach mit zu vermitteln, auch ein Stück von dem, was ich erzählt habe aus meiner Kindheit, da ein Unterschied zu sein, das ist was, wofür meine Begeisterung schlägt.
Kai, was wünschst du dir für die Zukunft, ganz persönlich?
Ganz persönlich, glaube ich, ist es so wertvoll, nicht nur auf sich zu schauen, nicht nur, ich sag mal, sein Ego zu sehen. Ich erlebe das leider, was einfach immer schade ist, dass wir Menschen doch sehr häufig einfach sehr egoistisch sind. Und ich wünsche mir einfach eine hohe Bereitschaft, auch für Selbstlosigkeit, anderen Menschen zu sehen, anderen Menschen zu dienen. Und das kann man am leichtesten und am besten, wenn man Jesus in seinem Leben hat. Und diese Erfahrung zu machen, dass es gar nicht um eine Religion oder eine Institution geht, sondern dass man ganz persönlich Glauben erfahren kann, jeder Einzelne in seinem Herzen. Das wünsche ich jedem Menschen und jedem Hörer, der das hört, dass er diese Erfahrung macht, dass er geliebt ist und dass Jesus Interesse hat an deinem Herzen.
Das waren sehr schöne Schlussworte, lieber Kai. Vielen Dank für deinen Besuch. Alles Gute weiterhin auch deiner Familie, die ja demnächst dann noch größer wird. Und für die kommende Gala, die ihr dann wieder an Heiligabend habt, ja, den größtmöglichen Erfolg und natürlich viele Unterstützer.
Genau, und an der Stelle auch nochmal natürlich eine herzliche Einladung an all unsere Hörer. Wer die Weihnachtspläne jetzt schon schmiedet oder sonst später nochmal auf den Podcast zurückgreifen möchte, darf sie, ist herzlich eingeladen und wir würden uns freuen, dich persönlich kennenzulernen.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.